Ja, liebe Brüder und Schwestern, 6 Tage oder Milliarden Jahre? Wie lange brauchte Gott für die Erschaffung der Welt? Gestern beim Straßeneinsatz auf der Fußgängerzone. Ein Gespräch mit einem interessanten Gesprächspartner und irgendwann im Verlaufe des Gesprächs sagte er: Wenn Sie mir jetzt noch erzählen, dass es die Evolution nie gegeben hat, dann ist das Gespräch beendet. Ich wollte natürlich nicht, dass das Gespräch gleich beendet ist, also musste ich so eine kleine, einen kleinen Umweg fahren und habe ihm die Frage gestellt, ja, wie ist denn das Leben überhaupt entstanden? Wie kann denn aus Materie Leben entstehen? Selbst wenn man von der Entstehung des Lebens aus einer kleinen Urzelle und dann der Fortentwicklung aus dieser Urzelle heraus über Millionen von Jahren ausgeht, wie ist denn die erste Zelle entstanden? Denn es gibt ja den Satz, es kommt Leben immer nur aus Leben. Darauf konnte er keine Antwort geben und deswegen ging das Gespräch weiter. In der Schule haben wir gelernt, dass das Universum vor 14 Milliarden Jahren mit dem Urknall entstanden ist. Die Erde soll dann rund 10 Milliarden Jahre später entstanden sein, vor circa 4,6 Milliarden Jahren. Und die ersten Menschen haben sich angeblich aus dem Bereich Ostafrika aus der Erde ausgebreitet, von dort her vor circa 2 Millionen Jahren. Folgt man dieser Theorie, dann hat es lauter spannende kosmologische Zufälle gegeben, die dann schließlich das hervorgebracht haben, was wir heute erleben. In dieser Geschichte der Evolution gibt es weder ein Ziel, noch Planung, noch Design, noch einen Designer, einen Schöpfer, der das alles hervorgebracht hat. Das schließt die Theorie kategorisch aus. Und dann schlagen wir die ersten Seiten der Bibel auf und lesen dort in Vers 1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann folgen die 6 Schöpfungstage. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6 mit allen Werken, die in dieser Zeit dann geschaffen werden, in genau einer Woche. Und dann heißt es am Ende des ersten Kapitels, und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der 6. Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. So vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er gemacht hatte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Wir haben hier ja einen offensichtlichen Widerspruch. Entweder es waren Milliarden von Jahren, Hunderte von Millionen von Jahren, oder es geschah in 6 Tagen. Das ist schon ein ziemlich radikaler Widerspruch und macht die Sache äußerst spannend und herausfordernd. Und man merkt, den Leuten liegt auch was daran, dass man an den langen Zeiträumen festhält, denn mein Gesprächspartner in der Fußgängerzone sagt, wenn Sie das wirklich in Frage stellen, ist das Gespräch zu Ende. Ja, so radikal wird heute gedacht an dieser Frage. Jetzt kann man natürlich sagen, und das tun ja auch viele Christen, wir wollen da mal nicht so hart sein, wir versuchen das Ganze mal miteinander zu verbinden. Und wir sagen einfach, Gott war so genial, dass er die Evolution gebraucht hat, um alles hervorzubringen. Das nennt man dann theistische Evolution. Und diese Theorie scheint auf den ersten Blick ganz angenehm, weil man damit sozusagen die beiden Seiten miteinander verbindet und sagen kann, naja, dann geht das Gespräch halt weiter und wir stehen nicht als ganz so extrem und ganz so radikal und ganz so dumm da, dass wir wirklich glauben, Gott könnte die Welt in 6 Tagen erschaffen. Das ist die Theorie der theistischen Evolution. Und ich sage gleich, diese Theorie, die funktioniert hinten und vorne nicht, weil sie sowohl der Evolutionstheorie widerspricht als auch der Bibel. Das heißt, mit dieser Theorie ist man ganz abseits, ganz im Abseits, denn die Evolution sagt per Definition, dass es keinen gerichteten Prozess gibt, keine Planung, keinen Designer. Das ist von vornherein ausgeschlossen. Und die Bibel sagt ja sowieso, dass es keine langen Zeiträume waren. Also mit dieser Theorie kommt man auch nicht weit. Also müssen wir uns die Mühe machen und deswegen wollen wir uns auch in dieser Predigt jetzt mit diesem Thema beschäftigen, dass wir gut begründet argumentieren können, auch aus der Heiligen Schrift heraus, dass es wirklich nur 6 Tage waren. Ja, ist denn das wirklich so wichtig? Muss das denn jetzt sein? Was hat denn das überhaupt mit meinem Leben zu tun? Ja, das hat ganz viel mit deinem Leben zu tun. Denn die Frage, wie du die ersten Seiten der Bibel beantwortest, hat auch ganz viel damit zu tun, wie du überhaupt die Bibel liest und verstehst. Es hat etwas mit deinem Bibelverständnis zu tun. Es hat auch etwas mit deinem Vertrauen in Gottes Allmacht zu tun. Ist Gott in der Lage, das zu tun, was er sagt, oder nicht? Hat Gott wirklich alle Macht? Und steht er auch wirklich souverän über dem, was ich denke und was die Welt denkt und was die Wissenschaftler denken, die alle meinen, dass sie so klug seien? Interessanterweise hat diese Frage, wie wir die ersten Seiten der Bibel verstehen, auch damit zu tun, wie ich den Sühnetod Jesu verstehe. Das heißt, es hat ganz wichtige Auswirkungen auch auf mein Verständnis des Kreuzes. Da müsste man jetzt noch weiter in die Tiefe gehen, um das aufzublättern. Es hat auch eine Auswirkung darauf, wie ich das Miteinander von Mann und Frau in der Gesellschaft sehe, wie ich die Ehe verstehe und wie ich auch die Ausschließlichkeit der Ehe verstehe. Man kann auch sagen, dass die Demontage, also das Zerstören letztlich des Schöpfungsberichtes in Gesellschaft und Kirche, dazu führt, am Ende einer langen Kette des Denkens, dass die Ehe zerstört wird. Und dass man auf einmal eine Ehe für alle begründen kann. Das heißt, wenn du die ersten Seiten der Bibel für einen besseren Mythos erklärst, der sehr intelligent geschrieben ist, dann hast du auch irgendwann einmal ein völlig anderes Verständnis von Ehe, vom Miteinander von Mann und Frau. Es hängt alles miteinander zusammen. Also es ist wichtig, dass wir begründen können, dass der Schöpfungsbericht wahr ist. Das hat also ganz viel mit unserem christlichen Leben, mit unserem christlichen Glauben, mit dem Lesen der Bibel zu tun. Und deshalb wollen wir uns die Mühe heute Morgen machen, uns ja einige Gedanken einmal vor Augen zu führen. Das Thema ist ja riesig, deswegen kann ich nur einige Gedanken herausgreifen. Ich habe 7 Punkte. Ich weiß, normalerweise sind es 3 oder 4. Ich mute euch heute 7 zu. Ich werde versuchen, sie auch kürzer zu fassen. Aber es sind ja 7 Schöpfungstage, beziehungsweise 6 Schöpfungstage und 1 Ruhetag. Wir wollen uns also in 7 Punkten einmal diese Dinge vor Augen führen. Das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, der Punkt nenne ich der Glaube und die Erschaffung der Welt. Und ich gehe hier von Hebräer 11, Vers 3 aus. Da heißt es, Hebräer 11, Vers 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das heißt, wir haben es ganz am Anfang bei der Erschaffung der Welt mit einem außergewöhnlichen Zustand zu tun. Die Wissenschaftler geben das übrigens zu und sprechen von einer Anfangssingularität. Sie sagen, dass die Naturgesetze zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiv waren. Hier ist etwas ganz Außergewöhnliches geschehen. Das sagt selbst die Naturwissenschaft. Sie kommt aber nicht an diesen Punkt hin mit ihren Messinstrumenten und mit ihren naturwissenschaftlichen Mechanismen. Sie können das nicht ergründen. Aber Gott lässt uns einen Blick in diese Anfangssingularität hineintun und Gott sagt, ich habe das alles durch mein Wort geschaffen, aus dem Nichts heraus. Und die Art und Weise, wie wir das erkennen, ist durch den Glauben. Das heißt, du brauchst Glauben. Du brauchst das feste Vertrauen in die Kraft und Allmacht, in das Wort Gottes, um überhaupt einen richtigen Blick auf die erste, auf diese erste Schöpfungswoche zu richten. Du brauchst Glauben. Und wenn du diesen Glauben an Gott nicht hast oder ihn nur ansatzweise hast, kommt es sofort zu einer verzerrten Optik. Du siehst nicht mehr richtig. Jeder Brillenträger weiß, was passiert, wenn er seine Brille absetzt. Er sieht nicht mehr richtig, die Dinge verschwimmen. Und erst wenn wir die Brille des Glaubens aufsetzen, wird das Bild auf einmal klar. Deswegen das allererste, was wir bei dieser ganzen Frage bedenken müssen, ist, dass es Glauben braucht. Und dass das auch die Erklärung dafür ist, dass man heute weltweit, gerade in der westlichen Welt, von unendlich langen Millionen, Milliarden langen Zeiträumen ausgeht, das ist ein Ergebnis des Unglaubens. Wer Gott nicht mehr hat als Schöpfer, muss etwas anderes dafür einsetzen, denn die Schöpfung ist ja da. Ich muss mich ja damit irgendwie auseinandersetzen, dass etwas entstanden ist, denn es ist ja einfach da. Und wenn ich Gott nicht habe, muss ich irgendwelche anderen Mechanismen annehmen. Und da ist Darwin auf diese geniale, aber auch teuflische Idee gekommen, lange Zeiträume, Mutation und Selektion, den Zufall einzusetzen an die Stelle von Gott. Es braucht Glauben, um durch dieses Gestrüpp von Irrlehren und Lügen wieder zur Wahrheit zurück hindurch zu dringen. Deshalb, wenn uns diese Evolutionstheorie noch Schwierigkeiten macht, und es kann ja sein, dass der ein oder andere hier ist, der sagt, damit habe ich tatsächlich zu knapsen, dann bitte zuallererst um einen tiefen, festen, lebendigen Glauben. Und bitte darum, dass die Optik wieder geschärft wird und man wieder klar sehen kann. Bitte einfach drum. Denn machen können wir das mit Verstand und Vernunft nicht. Argumente reichen auch nicht. Es braucht Glauben. Jetzt kommt der zweite Punkt. Die 6 Tage des Schöpfungsberichtes sind tatsächliche Tage. Manche meinen ja, sie könnten den Begriff Tag im Schöpfungsbericht einfach symbolisch aufladen und aufweiten in unendlich lange Zeiträume. Das heißt, man macht aus einem Tag dann Hunderte von Millionen von Jahren. Aber leider funktioniert das so nicht. So liest auch keiner ein Buch. So kann man nicht an einen Text herangehen. Wer sich den Schöpfungsbericht genau anschaut, der sieht ganz genau, dass das Tage sind. Und zwar ganz normale Erdentage. Der Begriff, der hebräische Begriff Tag, heißt Yom. Und er ist immer versehen mit einem Zahlwort. Yom 1, Yom 2, Yom 3, Yom 4, 5 und 6. Schaut man in die Bibel hinein, dann ist der Begriff Yom, immer wenn er mit einem Zahlwort in Verbindung steht ein tatsächlicher irdischer Tag, gibt es keine Ausnahme. Das heißt, nie wird der Begriff Yom in Verbindung mit einem Zahlwort für unendlich lange Zeiträume verwendet. Kommt aber noch was hinzu. Es steht ja immer noch, als ob Gott schon geahnt hätte, dass irgendwann einmal schlaue Menschen kommen würden und irgendwelche Zweifel anbringen. Da heißt es jedes Mal, da wurde aus Abend und Morgen der erste Tag, der zweite Tag, der dritte Tag, der vierte und der fünfte und der sechste Tag. Jedes Mal heißt es, aus Abend und Morgen wurde. Also wer da noch mit Hunderttausenden und Millionen von Jahren kommt, das funktioniert nicht. Das heißt, wir kommen da nicht drum rum. Es geht hier um 6 Tage. Dass wir einen 6-Tage-Rhythmus eingeschrieben haben in unsere Lebenszeit, dass das immer 6 Tage sind, die wir arbeiten und einen 7. Tag, an dem wir ruhen, hat mit der ersten Schöpfungswoche zu tun. Das wissen wir ja alle. 2. Mose 20, Vers 11, wo es um die 10 Gebote geht, unter anderem um das Gebot, den Schabbat, den Feiertag zu heiligen. Da sagt Gott, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Das heißt, dass wir eine 6-Tage-Woche haben, hat seine Begründung, hat sein Fundament darin, dass Gott in 6 Tagen die Erde gemacht hat und am 7. geruht hat. Und Gott sagt das nochmal ganz ausdrücklich, ich habe in 6 Tagen die Welt gemacht und habe am 7. Tag geruht. Wer sind wir Schlaumeier denn, dass wir jetzt hinkommen und sagen, naja, Gott meint das ganz anders, das sind eigentlich Hunderte von Millionen von Jahren. Nein, Gott sagt, in 6 Tagen habe ich die Welt gemacht. Jetzt kommen manche und sagen, naja, aber schau doch mal im Psalm 90, Vers 4. Da steht doch, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Und schwupps, haben wir wieder ganz lange Zeiträume. Ich blähe die 6 Tage einfach auf, denn für Gott ist das ja alles gar kein Problem. Er macht aus einem Tag 1000 und dann haben wir auch bald 1 Million. Nein, ihr Lieben, so funktioniert es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Argument schon mal gehört habt, aber ich begegne diesem Argument öfter mal. Funktioniert ganz und gar nicht. Zuerst einmal, es gibt eine Auslegungsregel, die müssen wir uns auch merken. Bibelverse immer in ihrem Zusammenhang sehen und in ihrem Zusammenhang verwenden. Schaut euch den Psalm 90 mal an und fragt euch, geht es da um Schöpfung? Nein, es geht nicht um Schöpfung. Es geht um die Vergänglichkeit des Menschen im Gegensatz zur Ewigkeit Gottes. Bei Menschen sind solche Zeiträume, bei Gott solche Zeiträume. Gott schaut aus der Ewigkeit auf die Vergänglichkeit des Menschen und hier unten sind 1000 Jahre bei ihm wie ein Tag. Was bei uns in einem Nu vorbei ist, das ist für ihn, ja, das ist nichts. Oder was uns lange erscheint hier auf Erden, besser rum, so rum gesagt, ist bei ihm in einem Nu vorbei. Geht um die Vergänglichkeit des Menschen im Gegensatz zur Ewigkeit Gottes. Außerdem ist ja mit 1000 Jahren an diesem Punkt nichts gewonnen, denn es geht ja um Millionen und Milliarden von Jahren und davon steht im Psalm 90 nun schon gar nichts. Es geht hier in diesem Vers um die Ewigkeitsperspektive Gottes. 1000 Jahre, 1000 tatsächliche Jahre auf Erden sind vor Gott so kurz wie ein Tag. Nein, mit Psalm 90, Vers 4 kann man redlicherweise den Schöpfungsbericht nicht zu einem langen Zeitraum machen. Es bleibt eine 6-Tage-Woche. Kommen wir zu einem dritten Punkt. Gottes Allmacht und Schöpferkraft ist unbegrenzt. Und das hat jetzt wieder viel mit unserem Glaubensleben zu tun. Deswegen ist es auch ungemein praktisch, dass wir von einer 6-Tage-Woche ausgehen. Denn wenn ich das glauben kann, dann wird auch der Gott, der in meinem Alltag der lebendige Gott ist, ein viel mächtiger und viel größerer Gott, der auch wirklich das tun kann, was er sagt. Das Erstaunliche an der 6-Tage-Woche ist ja nicht die Kürze des Zeitraums. Das Erstaunliche ist doch, dass Gott so lange gebraucht hat, um die Welt zu schaffen. Ich meine, er ist allmächtig, dass er sich ganze 6 Tage lang Zeit nimmt, um die Welt zu erschaffen. Das finde ich doch eher erstaunlich. Ich glaube, er hat sich so viel Zeit gelassen, um in aller Ruhe das zu machen, um uns ein Exempel zu setzen. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Das sollen wir uns merken. Deswegen hat er sich die Zeit gelassen, weil wir so lange brauchen, um unsere Werke zu tun. Schauen wir einmal auf Gottes Allmacht und Schöpferkraft in der Bibel. Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Und wenn er gebietet, so steht es da. Denken wir uns einmal in Gottes Allmacht hinein. Er spricht, dann geschieht's. Er gebietet, so steht es da. Das heißt, Gott braucht nur ein Wort zu sagen und es ist da. Er spricht und es geschieht. Römer 4, Vers 17. Gott ist der Gott, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. So mächtig ist unser Gott, dass er nur eine Sache rufen muss und sie ist da. Er braucht nur ein Wort zu sprechen und es kommt ins Dasein. So mächtig ist unser Gott. So mächtig ist der Gott, der mit dir morgen durch deinen Alltag geht. So mächtig ist er. Wie gut, dass wir so einen Gott haben, dass wir so einen mächtigen Gott haben. Du brauchst nicht beten und meinen, naja, um das zu erfüllen, braucht er 3 Milliarden Jahre. Nein, du betest und du weißt, ich glaube, dass er das im Nu schaffen kann. Wenn er will, er hat alle Macht, unbegrenzt. Jeremia 32, Vers 17, da sagt Jeremia, ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgereckten Arm und es ist dir kein Ding unmöglich. Also Jeremia schließt von der Erschaffung der Welt in kürzester Zeit und von der ganzen Genialität dieser ersten Schöpfungswoche auf das Handeln heute in seinem Leben. Und das dürfen auch wir tun. Gottes Allmacht und Schöpferkraft. Nein, er braucht keine langen Zeiträume. Er schafft aus dem Nichts ohne Voraussetzung und ohne lange Zeiträume in einem Nu. Jetzt kommen wir zum 4. Punkt. Ihr merkt, das geht eigentlich ganz schnell. 4. Punkt. Die Wunder Jesu sind Schöpfungswunder Gottes, die ebenfalls in allerkürzester Zeit ablaufen, obwohl wir von unserem Verstand her denken würden, das müsste doch lange Zeiträume brauchen. Nehmen wir einfach mal dieses geniale Wasser-zu-Wein-Wunder bei der Hochzeit zu Kana. Da wird auf einmal der beste Wein in einem Nu aus Wasser geschaffen, der jemals im vorderen Orient getrunken ist, vorher und nachher. Besseren Wein wurde niemals gekostet, wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit. Jesus hat es aus Wasser mit einem Wort ins Leben gerufen. Wir wissen alle, wie lange es braucht, bis der Wein groß genug ist, um gute Trauben hervorzubringen. Wir wissen alle, was es braucht, bis die Weintrauben reif geworden sind, dass sie dann gekeltert werden müssen, dass dann ein guter Wein entstehen muss und der muss ja meistens noch eine ganze Weile lang lagern in irgendwelchen Eichenfässern, bis er den Geschmack hat, dass es ein wirklich guter Wein ist, wie ihm alle bei der Hochzeit von Kana bescheinigt haben, ein sehr, sehr guter Wein. Jesus hat ihn mit einem Wort ins Leben gerufen. Und das erinnert uns daran, was Gott kann. Gott kann in einem Moment das erschaffen, was er erschaffen will. Und was hat Jesus noch gemacht? Er hat Gelähmte geheilt, er gab Blinden das Augenlicht, Taube konnten hören, Aussätzige bekamen eine neue Haut. Das waren ja alles Schöpfungswunder. Und sie zeigen uns, dass Jesus eigentlich der Schöpfer ist. Ja, dass er selbst am Anfang, als wir es eben gelesen haben, Gott schuf Himmel und Erde am Anfang. Da war Jesus dabei. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also Jesus selbst ist das Wort und als Gott am Anfang sprach und es wurde Licht und er sprach, es wurde Wasser und er sprach, es wurde, das hat er jeweils durch Jesus gesprochen, durch Jesus gemacht. Jesus war am Anfang dabei. Das heißt, wir sehen an den Wundern Jesu, dass hier der Schöpfer vor uns steht, der in einem Nu das schaffen kann, was er will. Jetzt kommen wir zum fünften Punkt, die Auferstehung von den Toten als das größte Wunder überhaupt und die Vollendung der Welt. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, den Versen 3 bis 5, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist von den Toten nach der Schrift am dritten Tage. Am dritten Tage. Das heißt, an einem Tag, eben an diesem dritten Tage nach der Kreuzigung, an diesem dritten Tage steht er auf von den Toten. Das ist ein Schöpfungswunder der neuen vollendeten Welt, auf die wir alle zugehen. Eine neue Welt wartet auf uns und Jesus Christus ist der Erstgeborene dieser neuen Schöpfung. Und Gott ruft ihn ins Leben, indem er einfach nur seinen Sohn in einem Nu auferweckt von den Toten. Und da sehen wir, wie lange Gott braucht, um etwas zu schaffen, um den Menschen zu machen, um die Tiere zu machen, um die Sonne und den Mond, die Sterne zu machen, Himmel und Erde, den Frosch und den Fisch und das Kaninchen, das Huhn. Er braucht für alles nur ganz, ganz kurze Zeit. Seinen Sohn weckt er auf in einem Nu. Er ruft ihn und er steht auf von den Toten. So schafft Gott. Wenn wir glauben, dass die Toten in einem Moment auferstehen von den Toten, warum haben wir dann Zweifel, dass Gott am Anfang den Menschen am sechsten Tag gemacht hat? Warum kriegen wir denn das eine und das andere nicht zusammen? Warum meinen wir denn, wir müssten da irgendwie einen Kompromiss machen im Sinne einer theistischen Evolution? Brauchen wir doch gar nicht. Wenn ich weiß, dass Gott mich eines Tages mit einem Wort aus meinem Grab herausrufen wird und ich werde vor ihn gestellt werden, ohne Millionen von Jahren zu warten, bis ich dann irgendwann mal vor ihm stehe. Nein, er macht das in einem Moment. Dann kann ich doch auch glauben, dass er das am Anfang so gemacht hat. Gott schafft aus dem Nichts und in einem Nu. 1. Korinther 15, wenn man das Kapitel ein bisschen weiter liest, das ist ein fantastisches Kapitel, genial. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wir werden auferstehen. Wir werden alle verwandelt werden. Und das plötzlich. In einem Augenblick, so schreibt es Paulus auf. Und es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen, weil wir dann eine Ahnung bekommen von dem, was am Anfang war, diese Anfangssingularität, diese Ausnahmesituation in der ersten Schöpfungswoche. Er schafft in einem Nu, in einem Augenblick. Beim Menschen hat er sich viel Zeit gelassen, dass er ihn geformt hat und all das. Das wird bei der Auferstehung noch viel schneller gehen. Verstehen wir, wie logisch es ist, von einer kurzen Schaffungs- Zeitdauer auszugehen. Und dass alles andere unlogisch ist, nämlich von unendlich langen, hunderte von Millionen Jahre dauernden Prozessen ausgehen zu müssen, ist völlig unlogisch. Widerspricht der Schöpfungslogik Gottes. Und in diesem Widerspruch wollen wir ja nicht leben, im Widerspruch zu ihm. Dann, ihr Lieben, lebe ich lieber im Widerspruch zu Charles Darwin. Ganz ehrlich. Dann lieber im Widerspruch zu ihm. Und da muss ich es vielleicht hinnehmen, dass das eine oder andere Gespräch in der Fußgängerzone abgeblockt wird. Wobei, wenn man anfängt zu begründen, dann fangen die Leute auf einmal auch an zu fragen. Und merken selbst, wie unschlüssig sie sind bei diesem Thema. Und wie oft sie uninformiert sind. Denn man kann ja ganz viele Dinge auch aus der Naturwissenschaft entdecken, die sehr für die Erschaffung in kurzen Zeiträumen sprechen. Da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt kommen wir zum sechsten Argument und das ist ganz wichtig und ich bitte euch, das wirklich zu verinnerlichen. Man muss darüber einmal nachgedacht haben und es verinnerlicht haben, um das verstanden zu haben. Das sechste Argument, das ich bringe, ist die Frage nach dem Tod. Was ist denn der Tod eigentlich? Ist der Tod ein Schöpfungsmechanismus, der dazu beiträgt, dass etwas entsteht? Oder ist der Tod ein Feind der Schöpfung? Oder anders gefragt, was war denn eher da? Der Tod oder der Mensch? Beantwortet mal diese Frage für euch. Was war eher da, der Tod oder der Mensch? Eine ganz wichtige Frage, die man den Menschen stellen muss und die man sich selber auch stellen muss. In der Evolutionstheorie ist der Tod vor dem Menschen da. In der Evolutionstheorie ist der Tod vor dem Menschen da. Denn es müssen erst Hunderttausende von Generationen von Lebewesen sterben, bis irgendwann einmal durch zufällige Prozesse, Mutation, Selektion, dabei werden viele Wesen sterben, die nicht anpassungsfähig sind, irgendwann einmal als Krone des Evolutionsprozesses dann der Mensch hervorgehen. Da sind aber vorher Milliarden von Wesen über Milliarden von Jahren oder Hunderte von Millionen von Jahren abgestorben und liegen jetzt sozusagen in den Tiefen der Erde verbuddelt, Fossilien und so weiter. Das musste alles sterben, damit wir entstehen konnten. Also der Tod nach der Evolutionstheorie war vor dem Menschen da. Und jetzt schaut man in die Bibel hinein und überlegt, wo da der Tod kommt. Der Tod kommt nach dem Menschen. Es gibt keinen Tod, als Adam und Eva im Paradies unterwegs waren und noch nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen hatten. Da gab es den Tod noch nicht. Die waren unsterblich. Und alle Tiere, die mit ihnen waren, waren auch unsterblich. Die konnten gar nicht sterben. Herrlich! Es gab keinen Tod. Die Evolutionstheorie dreht die Geschichte auf den Kopf und stellt den Tod als Schöpfungsmechanismus vor, der am Ende einer langen Kette den Menschen hervorbringt. Dabei ist der Tod der Feind des Menschen. Das ist eine satanische, teuflische Verdrehung, sage ich euch. Sehr geschickt, sehr genial, aber falsch. Der Tod war nach dem Menschen da. Und damit ihr wisst, dass ich das mir nicht aus den Fingern gesogen habe, sondern dass das aus der Heiligen Schrift kommt. Römer 6, 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Wer sündigt denn? Der Mensch. Das heißt, erst musste der Mensch das Gebot übertreten und dann kommt der Tod. Also hatte der Tod keinen Anteil an der Entstehung des Menschen, sondern der Tod bringt die Sünde des Menschen bringt den Tod erst in diese Welt. Römer 5, Vers 12. Und es ist gut, wenn wir diesen Vers auswendig kennen. Römer 5, Vers 12. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Diesen Vers müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Der muss uns ins Herz rutschen. Den müssen wir fest in uns tragen, um das alles zu durchschauen und auch um den Menschen Futter zu geben. Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Ihr seht, dass der Tod eine Folge der Sünde ist. Und das ist so entscheidend. Denn wenn wir das nächste Mal den Spiegel aufschlagen oder eine Fernsehdokumentation anmachen und dann heißt es da so, die vormenschlichen Knochen, die in dem für seinen Fossilienreichtum berühmten Höhlensystem von Sterkfontein, Südafrika, aus der Erde gezogen wurden, sind wahrscheinlich 3,5 Millionen Jahre alt. Sie übertreffen damit bereits zuvor gemachte Funde an selber Stelle um rund 200.000 Jahre. Diese Dinge werden uns tagtäglich um die Ohren geschlagen. 3,5 Millionen Jahre, 200.000 Jahre, unfassbare Zahlen. Und du siehst die Knochen da im Fernsehen und da stehen hochdotierte Wissenschaftler mit Professorentiteln und allem drum und dran und sagen 3,5 Millionen Jahre. Woher willst du denn wissen, dass das nicht stimmt? Und ich sage dir, schau in die Heilige Schrift und dann weißt du, dass es nicht stimmt. Denn eins weißt du gewiss, diese Knochen kann es nur geben, weil Adam und Eva gesündigt haben. Denn sterben konnte dieses Wesen, ob es nun ein Affe war oder ein Menschenaffe oder ein Mensch, was immer sie dir erzählen. Sterben konnte es nur, weil Adam und Eva gesündigt haben. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und das nächste Mal lässt du dich nicht mehr in Verwirrung bringen, weil du einfach sagst, nee, das ist gestorben, weil Adam und Eva gesündigt haben. Ganz einfach. Und Adam und Eva lebten vor 6.000, 7.000, 8.000 Jahren, manche sagen maximal 10.000, aber mehr nicht. Das heißt, längere Zeiträume können wir gar nicht akzeptieren. Oder du gehst ins Senckenberg-Museum in Frankfurt und du schaust dir diese imposanten Dinosaurier-Skelette an und dann steht so ein Schildchen und sagt 200 Millionen Jahre alt. Boah, das ist aber alt. 200 Millionen Jahre. Und ich hoffe, wenn du mit deinen Kindern da bist, dann sagst du ihnen, nein, diese Wesen haben gelebt zeitgleich mit dem Menschen. Adam und Eva wurden geschaffen und Gott hat auch die Dinosaurier geschaffen. Menschen und Dinosaurier haben zeitgleich auf der Erde gelebt. Lasst euch nicht irre machen durch diese verrückten langen Zeiträume, wo sie dir sagen, 200 Millionen Jahre Dinosaurier, 2 Millionen Jahre der Mensch. Die lebten nie zeitgleich auf der Erde. So wird es uns überall gesagt. Stimmt nicht. Die lebten zeitgleich auf der Erde. Denn wenn du ein fossiliertes Dinosaurier-Skelett findest, dann weißt du, das konnte nur sterben, weil Adam und Eva gesündigt haben. Denn der Tod kommt nur durch die Sünde in die Welt. Vorher konnte niemand sterben. Kein Dinosaurier, kein Tyrannosaurus Rex, niemand. Erst musste Adam sündigen. Dann konnte der Tod in die Welt eindringen, dann konnten auch Dinosaurier sterben. Jetzt kommen wir zum siebten und letzten Punkt. Wir finden in Hebräer 4, Vers 3 einen schönen Vers. Da heißt es, nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen und Gott ruhte am siebten Tage von allen seinen Werken. Die Heilige Schrift geht selbstverständlich davon aus, dass die Werke fertig geschaffen sind. Und das Interessante ist, du guckst in den Fossilbericht und du findest fertige Wesen. Ich bin ja, wie das viele von euch wissen, auch Hobbyimker. Und es gibt eingeschlossene, in Bernstein eingeschlossene Bienen. Die haben angeblich vor 15 bis 20 Millionen Jahren gelebt. In einer Schicht, die nennt sich Tertiär, im dominikanischen Bernstein 15 bis 20 Millionen Jahre. Da hat man Inklusien von verschiedenen Insekten gefunden, unter anderem Schmeißfliegen und eben auch Bienen. Sogar mit Pollenhöschen, mit den Pollen dran. Hier vorne ist noch ein Platz frei, da können Sie sich gerne hinsetzen. Das heißt, diese Bienen haben sich nicht verändert in 15 bis 20 Millionen Jahren. Würde man nicht erwarten, aber sie haben sich nicht verändert. Es hat diese 15 bis 20 Millionen Jahre nie gegeben. Es sind die gleichen Bienen damals wie heute. Und jetzt möchte ich euch zum Schluss dieser Predigt ein ganz schönes Naturschauspiel, ein Schöpfungsschauspiel vorführen. Nicht Schauspiel, sondern etwas ganz Geniales. Und zwar sehen wir jetzt hier auf der Leinwand Zahnräder. Und bisher galten Zahnräder als eine geniale Erfindung der Menschen. Diese Zahnräder sind abgerundet, unten am Boden, an der Vertiefung, aber auch oben die Zähne, damit sie besser ineinander greifen können. Und die schlauen Menschen haben gedacht, das haben wir erfunden in der Antike schon und konnten damit geniale Sachen machen, Kräfte umlenken und so weiter, übersetzen etc. Und jetzt haben im Jahr 2013 zwei englische Forscher eine Käferzikade untersucht und haben folgende Beobachtung beim Blick in das Mikroskop gemacht. Und die kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Die haben in ihr Mikroskop geguckt und gedacht, das kann nicht sein. Was haben wir denn da gerade gesehen? Millimeter groß, wenige Millimeter groß. Das Tier selbst ist nur wenige Millimeter groß, also noch viel kleiner, Bruchteile von Millimetern, ein Zahnradsystem. Die konnten es nicht fassen. Da greifen zwei Zahnräder ineinander, um die Sprunggelenke der beiden Sprungbeine miteinander zu synchronisieren. Damit, wenn das Tier springt, es gleichmäßig springt und nicht auf einmal whoops, nach rechts oder nach links springt, wird der Sprung synchronisiert durch ein Zahnradsystem. Leute, das ist der Hammer. Und sowas findet man in der Natur, in der Schöpfung, überall. Geniale Erfindungen, die nicht durch ungerichtete, zufällige Schritte entstehen können, sondern hier hat sich einer Gedanken gemacht und selbst im für uns völlig unsichtbaren Bereich Dinge konstruiert, die funktionieren. Und irgendwann kommt auch der Mensch darauf und entwickelt das Zahnrad. Gott hat es schon längst gemacht. Eine geniale Erfindung. Ich lese hier einmal kurz vor. Beim Sprung der Zikadennymphen rollen die beiden zahnradartigen Strukturen gegeneinander ab, wie High-Speed-Videoaufnahmen zeigen. Der Sinn dieses Mechanismus liegt auf der Hand. Er soll offenbar die Beinbewegungen beim Sprung exakt synchronisieren. Die Verzahnung verhindert, dass sich ein Bein schneller oder früher bewegt als das andere, was zu einem schiefen Absprung führen würde. Und auch die Zähne der beiden Bögen sind raffiniert an ihre Aufgabe angepasst, in Klammern konstruiert. Sie sind an ihrer Basis nicht eckig, sondern abgerundet. Das leitet den Druck besser ab und verhindert somit, dass die Zähne durch die mechanische Beanspruchung abbrechen. Es handelt sich dabei ebenfalls um eine Parallele zur Zahnradtechnik des Menschen. Auch der Zahnkranz bei den Fahrrädern, der die Kette antreibt, ist an der Basis abgerundet. Wir halten fest am Schöpfungsbericht. Gott hat Himmel und Erde geschaffen in 6 Tagen und er hat am 7. Tag geruht. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güte. Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Der Herr freue sich seiner Werke. Er schaut die Erde an, so bebt sie. Er rührt die Berge an, so rauchen sie. Ich will dem Herrn singen mein Leben lang und meinen Gott loben, solange ich bin. Amen.